Wir wurden an den Tatort gerufen aufgrund eines anonymen Hinweises. Also beim damaligen Landesgendarmeriekommando für Steiermark erging ein schriftlicher Hinweis ein. Ich habe dann zusammen mit dem Herrn Kollegen Golz, der damals mein Chef war, ich war Stellvertreter, die Ermittlungen übernommen. Ich war heuer sehr erstaunt, das war im Jahre 2026, als ich einen Anruf bekam von der Renate und sie mir mitteilte, dass sie beabsichtigt, ein Buch zu schreiben und ob ich damit einverstanden wäre, dass mein Name veröffentlicht wird. Das hat mich sehr gefreut, sind seither in Kontakt und versuchen, unser bescheidenes Wissen weiterzugeben. Die Frage, warum wir dann die Ermittlungen übernahmen, ist ganz einfach zu erklären. Wir haben routinemäßig unsere Arbeit aufgenommen. Wir haben den Tatort besichtigt und sind draufgekommen, dass die Schilderung, die uns vorlagen, von Seiten des Peters und seiner Angehörigen nicht stimmig sind. Wir haben dann die Ermittlungen fortgesetzt und haben uns zeigen lassen, wie nach Sicht des späteren Täters dieser Unfall, dieser angebliche Unfall geschehen ist. Auffallend war natürlich eines. Der später verurteilte Täter hat uns mitgeteilt, dass seine Frau versucht hätte, vom Balkon zu springen. Er hätte sie noch mit der rechten Hand halten können, während er gleichzeitig versucht hat, mit dem Handy ein Hotel in Stegersbach anzurufen und den beabsichtigten Urlaub zu stornieren. Er hat wörtlich mitgeteilt, bitte stornieren Sie meinen Urlaub, meine Frau macht soeben Selbstmord. Natürlich war das nicht nachvollziehbar. Welcher Mann wird Stegersbach anrufen oder ein Hotel anrufen, den Urlaub stornieren, wenn seine Frau einen Selbstmord verursacht? Das sind natürlich, man kann sich vorstellen, dann ist man aufgewühlt, dann ist man nervös. Er hat gesprochen, als ob er 10 Semmel bestellen würde. Dann wurde uns mitgeteilt von Seiten seiner Eltern, dass die Renate mit dem Kopf über 6 bis 7 Meter unten aufgeprallt sei. Da braucht man kein Sachverständiger zu sein. Es war unten Beton und in weiterer Folge im Februar war der Boden gefroren. Wenn man mit dem Kopf, mit dem Schädel aufkommt, hat man natürlich einen Bürstungsbruch. Also das Verletzungsbild passt nicht überein.
Jetzt ist der Fall mittlerweile längst abgeschlossen, aber dass es so weit kommen hat können, haben ja eben viele Puzzleteile zusammengefügt werden müssen. Und wir reden da ja auch von versuchten Manipulationen, die das Ganze damals noch erschwert haben.
Ja, das ist richtig. Es wurde natürlich versucht, auch mit Hilfe der Eltern ein falsches Bild zu zeigen. Wir haben dann auch das Glück gehabt, dass wir den Rettungsanruf nachvollziehen konnten. Und komischerweise war das Telefon nicht vollkommen aufgelegt. So konnten wir hören, dass die Mutter des späteren Täters gesagt hat, ich habe dir schon immer gesagt, hör auf mit diesen Ungereimtheiten. Also es hat uns schon hingewiesen, da muss irgendwas von Seiten des Täters passiert sein.
Jede Tat hat ja auch ihre Vorgeschichte und ich gehe davon aus, dass du dir wahrscheinlich die Frage, hätte dieser Mordversuch an mir auch verhindert werden können, selbst auch gestellt hast.
Ja, natürlich. Also am Anfang, viele Frauen da draußen werden mich sicher verstehen, man fragt am Anfang immer selbst, war das jetzt sicher so? Wie war denn das jetzt wirklich? Was hätte ich tun können? Also man ist ja in so einem Niemandsland sehr lang drinnen, weil man vor allem bis der Prozess einmal gekommen ist, also bis man überhaupt einmal für sich klarer wird. Was war denn da wirklich? Also ich habe mich ja lang gefragt, was war da wirklich und wie weit ist das gegangen und weil ich selber sehr, sehr schlecht beieinander war, muss ich ehrlich sagen, mit Schmerzen überfüllt, x Operationen und, ist mir wirklich schlecht gegangen und natürlich habe ich mich immer wieder selber gefragt, also Renate, was war da wirklich? Und ich war sehr im Zweifel, noch sehr lang selber. Ich muss auch dazu sagen, weil ich überhaupt keine Hilfe gehabt habe. Ich war zwar im Frauenhaus, aber weder familiär noch sonst was, also ich war wirklich auf mich gestellt.
Jetzt hast du das Warum für die nicht wirklich, zum Glück nicht aus deiner Sicht beantworten können, weil der Fehler ja nie beim Opfer liegen kann, sogar in dem Fall. Aber eine Frage nach dem Warum ist ja auch die sich der Ermittler stellt.
Natürlich ist eines klar, da hat natürlich die Eifersucht des Ex-Mannes stark mitgewirkt. Er war der Meinung, dass sie ein Verhältnis hat mit ihrem damaligen Chef, der sie natürlich unterstützt hat, eine selbstständige Frau zu werden. Die Vorgeschichte geht natürlich weiter. Sie hat am besagten Tag, am 14. Februar noch gearbeitet und ist nicht pünktlich nach Hause gekommen. Er hat schon oft versucht, sie anzurufen. Nach mehreren versuchten Manipulationen ist sie dann wahrscheinlich nach Hause gekommen. Er dürfte sie irgendwo erwartet haben und eine Gewalt gegen den Kopf ausgeübt haben. Ich bin der Meinung, dass ausschlaggebend die große Eifersucht war. Man muss ja bedenken, sie hat ja die ganzen finanziellen Belastungen bestritten. Aber das war ihm nicht so wichtig zu diesem Zeitpunkt. Er hat das Machtstreben gehabt. Er wollte sie besitzen. Er wollte über sie herrschen. Und das ist natürlich das Problem. Er war der Meinung, wenn ich sie nicht haben kann, darf sie auch kein anderer haben.
Wenn die Dinge dann aber eben so passiert sind, wie sie es in deinem Fall sind, dann geht es ja nicht einfach nur darum, die Wunden, und man muss vielleicht an dem Punkt dazu erwähnen, du hast jahrelang nicht richtig sprechen können, du bist eine Zeit lang nur im Rollstuhl gesessen, du hast Innenohrprothesen bekommen, Tinnitus, Epilepsie, Geschmacks-, Geruchssinn, also all die Dinge, die so selbstverständlich funktioniert haben, waren dann zum Teil wie ausgelöscht. Also jetzt unabhängig davon, dass es ja jahrelang dauert, um das alles wieder halbwegs in den Griff zu bekommen, ist es auch ganz wichtig, im Nachhinein nicht nur diese Heilung zu erfahren, sondern auch eine, ich nenne es einmal, Opferbetreuung zu bekommen.
Ja, also ich muss ja sagen, das hat ja Jahre einmal gedauert, bis man überhaupt einmal zu verstehen lernt und damit umzugehen lernt, dass man die Folgeschäden nicht löschen kann. Also die bleiben, das ist da. Und das überhaupt einmal zu lernen, sie selbst zu akzeptieren, das hat bei mir sehr lang gedauert. Und ich muss auch immer wieder dazu sagen, dass es mit der Gesellschaft von da draußen auch immer wieder sehr schwer ist, wenn man bei der Arbeit oder was auch immer oft nur Kleinigkeiten gefragt kriegt oder was auch immer, und ich war da immer sehr ehrlich, dass man doch sehr, sehr lange am Rande hingestellt wird. Weil das keiner von draußen so wirklich verstehen kann, wie mühsam das sein kann. Vor allem, wenn man ja, ich war ja eine junge, knackige, scharfe Schnitte, kann man sagen. Und wenn man dann momentan da im Leben das serviert kriegt, ich kann mich selbst nicht waschen, ich kann nicht einmal mehr gescheit reden, ich schaffe das nicht. Und vor allem meine Gehirnkapazität hat sehr, sehr lang gebraucht. Dass ich mir mal was merken habe können, was ich da überhaupt gelesen habe und. Vor allem in Graz auch, wenn ich wo mit der BIM oder was auch immer, wie ich mir BIM-Karten wieder mal leisten habe können, mit der BIM gefahren bin, habe ich mir selber lernen müssen, wo fahre ich da hin und wie komme ich da wieder zurück und. Und diese Hürdenläufe, das sieht man von außen überhaupt nicht, und darum wird da sehr schnell immer geurteilt. Und da spreche ich auch im Namen sehr vieler anderen Frauen, und genau das danach, da fehlt das absolute Netzwerk noch immer. Also für genauere Beratungen, Therapie natürlich sehr wichtig, aber auch Gleichgesinnte viel mehr zur Verfügung stellen. Dass Frauen unter sich sein können, das wird auch nicht unbedingt sehr herzlich gefördert oder was auch immer. Und ich finde vor allem uns Frauen, die sich bereit erklären, ich bin da ziemlich durch, ich möchte für andere Frauen was machen, das wird ziemlich, sagen wir mal so, auf Seite gedrückt, weil man ja dann die Theorie oder diesen Titel nicht hat. Und ich finde, eine Lebenspraxis kann man nicht toppen.
Da komme ich vielleicht in dem Fall ja kurz zu dir, Toni, weil du hast ja gesagt, ihr habt euch jetzt vor kurzem erst wieder gefunden, um es einmal so zu sagen. Und du warst nicht nur überrascht, sondern ich glaube, in dem Fall ist schockiert das richtige Wort, dass eigentlich, was diesen Fall, auch wenn er vom Gericht her abgeschlossen worden ist, was das Strafmaß angeht, eigentlich jetzt für die Renate null irgendwie gebracht hat, was in dem Fall den Opferschutz oder beziehungsweise sogar irgendeine Vergütung angeht.
Ja, für mich war das unerklärlich. Ich habe natürlich mit der Renate gesprochen. Ich habe ersucht, dass sie das Urteil beim Landesgericht für Strafsachen Graz in schriftlicher Form aushebt. Ich habe das noch dann durchgelesen und habe im Urteilsspruch festgestellt, dass da drinnen steht, dass ihr 5.000 Euro zugesprochen werden als Schmerzensgeld. Und ich war dann erstaunt, habe ich gesagt, hast du ein Schmerzensgeld bekommen? Ist da irgendwas abgegolten worden? sind deine Dauerschäden, da eventuellen Dauerschäden, werden die in Zukunft abgegolten? Du weißt ja nicht, was passiert mit deiner Gesundheit in Zukunft. Hast du überhaupt irgendwas gekriegt für deine Schäden? Du warst lang in Intensivstation, jahrelang hast dich nicht richtig orientieren können. Du bist am Boden geschlafen, du warst in einer wirklichen, schrecklichen Lage. Sagt sie, ich habe nichts gekriegt. Da sage ich, bitte, das kann ja nicht sein. Du musst etwas gekriegt haben. Das ist ja unmöglich. Jeder, der einen Verkehrsunfall hat und der eine kleine Verletzung hat, hat das Recht auf ein Schmerzensgeld und du nicht. Und dann haben wir das angeschaut einmal. Sie hat jetzt mittlerweile, die Renate, eine Anwältin eingeschalten, wo es zumindest hervorgeht, dass sie Anspruch auf die 5.000 Euro hat. Aber das kann ja bitte nicht sein. Es muss ja über das hinaus noch auf den Zivilrechtsweg möglich sein, dass man das restliche Schmerzensgeld einfordern kann. Ich habe gesagt, hast du da irgendwelche Beratung gekriegt von der Rechtsanwältin oder von deinem Vertreter? Du bist ja anwaltschaftlich vertreten worden bei der Verhandlung. Sie hat mir gegenüber mitgeteilt, dass sie überhaupt keine Aufklärung bekommen hat, sie gar nicht gewusst hat, dass ihr das Geld zusteht, obwohl sie das gelesen hat. Ich habe gesagt, wie ist denn das möglich? Das musst du ja lesen, du bist ja nicht dumm. Dann hat sie gesagt, ja, du musst dir vorstellen, ich war in einer Situation drinnen, ich habe nicht richtig denken können. Ich habe 2010 erstmal die letzte Operation gehabt. Versteht das doch einmal. Und da sieht man, was für mich nicht nachvollziehbar ist. Ich bin der Meinung, es gibt wirklich gute Gewaltschutzzentren und Opferhilfen und alles. Aber diese Nachbehandlung, da hat nicht hingehört. Und da, glaube ich, sollte man schon nachhelfen können. Weil das kann nicht sein. Und was ist der Renate passiert? Während sie krank war, hat der Peter, der Ex-Mann, ihr Konto geplündert. Es ist ihr nicht einmal gestattet worden, die Sachen von zu Hause zu holen. Ich habe mich dann mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung gesetzt, habe dem Staatsanwalt, der sehr guter Staatsanwalt, den ich sehr geschätzt habe, hab ihm das mitgeteilt, habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Der hat ja nicht einmal eine Unterhose, der hat gar nichts. Der hat mich angerufen, damals. Und ich gesagt, ja, das holen wir. Und wenn nicht, machen wir eine Hausdurchsuchung. Das muss man sich vorstellen, in welcher Situation sie war. Und eines möchte ich noch hinzufügen. Passt vielleicht nicht ganz genau dazu, aber das zeichnet das ganze Bild. Wie sie auf Intensivstation war, sind ihre Angehörige des Täters besuchen gekommen. Die haben die Gehirnströme ausgeschlagen. Also sie war da sehr nervös, sie war da in einer Ausnahmesituation. Der Körper und das Gehirn hat angezeigt, diese Leute, die bewegen etwas in mir. Da ist irgendwas. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Leute von Seiten des LKH Graz ein Besuchsverbot erhielten.
Umso klarer wird es, wie wichtig das ist, dass so rundherum Menschen sind, die etwas für einen tun, wenn man selbst nicht in der Lage ist, eben irgendwas tun zu können.
Genau. Ich finde auch, wenn man ein gut aufgestelltes Umfeld hat, und da muss ich wieder sagen, die meisten Frauen haben es leider nicht. Dadurch steht man halt meistens dann völlig alleine da. Und ich habe damals doch Glück gehabt, dass der Herr Kiesel das mit den Sachen holen und damaligen Chef auch dankend da war. Aber sonst, ich sage immer, ist so ausgeliefert, das ist unbeschreibbar. Und das verstehen wirklich am besten Frauen da draußen. Und ich habe immer wieder auch noch mehr Respekt an Frauen mit Kindern, was bei mir nicht der Fall ist. Und die haben mir oft gestanden, also über 10 Jahre habe ich Frauen bis jetzt hören dürfen, die haben gesagt, Renate, ich habe das nicht einmal geschafft, bei der Therapeutin zu sagen, was ich von mir selbst auch weiß, weil wir Frauen ja ziemlich Meinungsgeschichten oder Bedürfnisse oder was auch immer wieder selbst unterdrückt haben. Und das einmal rauszulassen, ich sage immer, so gut wie möglich auszuspucken, das einmal richtig zu lernen und zu machen, dauert.
Und du selbst, und dir ist es ja eben auch wichtig, also nicht primär deine Geschichte zu erzählen, also wie wichtig ist es dir auch, dass sozusagen die Botschaft ankommt?
Also mir selbst ist es ganz wichtig, ich würde es niemals auferzwingen. vor allem, ich verstehe Frauen, die akut oder teilweise noch drin sind. Da habe ich gelernt, die sind in so einem Modus drinnen, da ist das Nervensystem immer in so einem Alarmzustand, wo Lösungsansätze überhaupt keine Möglichkeit haben. Nur wenn ich so Frauen begegnen darf, die schon ein bisschen aufmachen und die so auf dem Weg sind, ich will mich da irgendwie verändern, ich will nicht mehr zurück, ich will da was anderes machen, dann docke ich mich gern an. Und dann erzähle ich gern über mich, wenn es gehört werden will. Und ich bin gern einfach so eine Mutmacherin. Weil ich denke mir immer, ich habe es geschafft, das schaffen das so viele andere, ganz sicher.
2010, also 8 Jahre nach der Tat, hast du deine letzte Operation überhaupt erst gehabt. War danach für dich die Möglichkeit da eigentlich mit dieser sehr speziellen Vergangenheit abzuschließen? Also war das überhaupt möglich?
Also abschließen mit so einer Tat, das kann man nie. Also ich muss immer dazu sagen, ich habe für mich selber gelernt, die heftigsten Jahre nach der zweiten Ehe waren die Single-Jahre. Und dort habe ich mit der Natur angefangen. Also sehr viel Wälder einzugehen und heftige Metal-Geschichten zu hören und auch sehr viel Wut außer zu schreien, also eine innere Aggression auch auszulassen, wo ich für mich selber gelernt habe, wie ich vorhin auch erwähnt habe, Renate, Folgeschäden werden immer bleiben, die gehören jetzt zu dir. Nur so easy peasy, was der da gemacht hat, so auf lustig verzeihen, geht ja schon gar nicht. Also ich habe für mich dann beschlossen, Renate, fang auch loszulassen. Und da habe ich angefangen, aus dem Selbstmitleidkreis rauszugehen und auch aus den Sumpf rauszukommen. Also nicht mehr ewig an die Vergangenheit zu denken, sondern okay, was interessiert denn? Was machst du denn für eine Ausbildung? Was taugt dir denn selber? Wie lebst du denn da draußen jetzt wirklich aus? Wo kehrst du denn hin? Und eher noch vorzudenken und ein gewisser Punkt bleibt immer da. Und ich sage immer, ganz wichtig, geht's in eure Blackbox einer, schaut einmal, was da drinnen ist. Sehr mühsam, sehr aufwendig. Aber ich sage, das kann man nur für sich selbst machen. Das kann der beste Therapeut oder Therapeutin der Welt nicht. Da muss man selber in tiefsten Keller und zusammenrahmen und dann aussehen ins neue Leben. Und das braucht Zeit.
Eigentlich wäre das schon ein sehr schönes Schlusswort, trotzdem kann ich die noch nicht ganz zum Schluss kommen lassen. Mittlerweile hat der Täter seine Haftstrafe abgesessen. Hat dich das in irgendeiner Form noch seitdem wieder beschäftigt oder schaffst du es zumindest dahingehend, diesen Strich sauber zu ziehen?
Ja. Also ich habe auch für mich gelernt, auch sehr viel von der anderen Seite, also von Täterformen oder was auch immer, habe ich sehr viel gelesen und hat mich interessiert. Und damals, also wie mir dann bewusst war, ja, er ist wieder draußen, da habe ich ja schon einige Zeit davor angefangen, einmal um 5 Uhr in der Früh, das war für mich Sonntag, 5 Uhr in der Früh, gehst raus, bin also im Finstern und gehst einmal gewisse Strecken. Und damals war ich noch ausgerüstet wie ein Bundesheerler, fürchterlich. Heute natürlich nehme ich nicht einmal ein Handy mit. Nur ich habe für mich selber gelernt, Renate, geh einmal in die Angst einer. Wie geht's denn mir damit? Und heute denke ich mir, also ich bin davon überzeugt, der hat mit sich sicher selbst zu tun und schaut, dass er wahrscheinlich in seiner Welt weiterlebt. Ich denke mir nur, Angst habe ich da sicher keine. Also das nicht, nur ein gewisser Punkt wird immer da bleiben. Das ist gemacht worden und da liege ich mich selber nicht an. Aber Angst in dem Sinn nicht. Ich würde mich nur immer wieder aufs Neue freuen, wenn solche Männer, die das gemacht haben, auch so wie ich, das eigene Leben doch in die Hand nehmen und auch anderen Männern sagen, hört's auf damit. Das bringt keine, das ist keine Lösung. Das verändert sich selber. Und ich bin immer ein Fan davon, gemeinsam das zu machen und nicht immer Männer gegen Frauen, Frauen gegen Männer oder welches Geschlecht auch immer. Ich will da gemeinsam wirklich eine Spur zusammenbringen.
Wenn du, und leider reißen solche Taten ja nicht ab, wenn du wieder davon hörst, ob es jetzt Gewalt gegen Frauen ist, die als Femizid bezeichnet werden muss oder eben auch hoffentlich nicht. Schützt du dich davor oder liest du das? Also lässt du das an dich heran? Oder wie geht's dir damit, wenn du wieder hörst, dass irgendwo was auch immer passiert ist?
Ja. Also ich spür's eigentlich für mich selbst, mein Fall. Ich denke mir immer, wenn ich es lese, man kriegt da gewisse Punkte aus. Und natürlich täte es mir reizen, viel, viel später mit der Person irgendwann zu reden, weil alles ist individuell und ich mache mir da auch nicht wirklich ein Bild drüber. Und ich versuche da auch nicht so oberflächlich drüber zu urteilen und. Ich kläre das nur für mich selber ab. Ich wünsche der Frau, wenn sie überlebt hat oder was auch immer, das Beste vom Besten und ich wünsche ihr den schweren Weg nicht, den was ich gehabt habe. Und was mir immer bewusst ist, es würde auch viel mehr also oder wichtiger sein, die Angehörigen, die was interessiert sind, viel mehr rein ins Boot zu holen. Also weil da wird nie gefragt, eine Angehörige, zum Beispiel eine Mutter, die was die Tochter verloren hat oder Geschwister, weil ich da sehr bewandert bin, weil ich damals meine Schwester durch einen Autoraser verloren habe. Dadurch, ich bin da sehr breit psychisch aufgestellt, ist es oft sehr traurig, dass da immer so punktuell also geschrieben wird und das war's dann. Und da wird dann gleich so Meinung gemacht und, dass da nicht Angehörige oder Geschwister oder was auch immer, oft bleiben Kinder da und, dass da viel zu wenig, die was drüber reden möchten oder was weitergeben möchten, dass da viel mehr aufgemacht wird.
Schwieriges Thema, aber schöner Denkansatz für alle, die sich dahingehend dem Gedanken machen können. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die das jetzt gehört haben oder im Hören sich denken, ich hoffe, sie, also die Renate hat die Chance oder die Möglichkeit, trotzdem irgendwie noch ein schönes Leben führen zu können. Jetzt stelle ich die Frage für diese Menschen stellvertretend, kannst du das? Ja, also ich glaube, die letzten Worte gehören der Renate, aber jetzt, wenn du schon als Geschenk bezeichnet wirst, Toni.
Das erste Mal, dass ich als Geschenk bezeichnet bin worden, also danke zurück nochmal. Nein, ich möchte nur eines dazu sagen als Abschluss, würde ich ganz dazu passen. Gewalt in der Familie, wie auch außerhalb der Familie, nur Toleranz. Die Frauen müssen natürlich auch das Nötige dazu beitragen. Keine Angst vor der Polizei, Anzeigerstattung. Die Polizei hat Möglichkeiten der Wegweisung. Natürlich gibt es da auch irgendwelche Minuspunkte. Man muss natürlich die Wegweisung gut überprüfen können. Und ich würde auch da vorschlagen, dass man da eine Fußfessel anlegen kann, damit man sagen kann, du darfst da dich der Frau nicht nähern. Sobald du dich näherst, wirst du festgenommen. Ich glaube, vor kurzem hat es so einen Fall gegeben, ich glaube in Wien war das, wo der Täter weggewiesen wurde und dann zurückgekommen und die Frau umgebracht hat. Also diese Sachen müssen sicher vermieden werden. Dann appelliere ich natürlich auch an die Frauen, bitte keine Gewalt in der Familie. Schon einmal zuschlagen ist zu oft, das geht nicht. Das muss unterbunden werden. Das fördert nur die Gewaltspirale. Es fängt immer klein an und geht immer weiter. Und aus meiner Erfahrung, ich kann nur eines sagen. Ich habe eine Frau gehabt, die Anzeige erstattet hat, wegen Gewalttätigkeiten ihres Ehemannes. Sie ist dann zur Verhandlung gekommen. Sie hat natürlich alles zurückgezogen. Das geht ja nach dem Angehörigenparagrafen. Der Richter konnte natürlich nichts machen. Was soll er machen? Freigesprochen worden. 3 Monate später war ich wieder dort. Und sie ist vor mir gelegen, als Leiche.
Um den Versuch des positiven Endes noch einmal kurz aufzugreifen. Danke fürs Öffnen an dich, Renate. Also es ist nicht nur interessant, euch beiden zuzuhören, sondern hoffentlich eben auch mutmachend für ja, wen auch immer da draußen. Und deswegen Dankeschön fürs Kommen und eben ja, für eure offenen Worte.
Danke ebenfalls. Danke auch.